Grüß Gott und einen schönen guten Tag wünscht Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Claudia Kundrun. Willkommen zur heutigen Katechismus-Sendung. Wie immer am Mittwoch betrachten wir gemeinsam mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz das Glaubensbekenntnis im Katechismus der katholischen Kirche. So, also erst einmal Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Ja, grüß Gott.
Wir betrachten mittwochs immer das dritte Kapitel des Glaubensbekenntnisses und sind dort im Artikel Ich glaube an den Heiligen Geist. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Hörer, den Katechismus vorliegen haben, dann können Sie mitlesen. Wir befinden uns auf Seite 221 und machen heute weiter beim Punkt 727 im Unterkapitel Jesus der Christus. Ich wiederhole nochmal, Seite 221, Punkt 772. Und dort hören wir: Die ganze Sendung des Sohnes und des Heiligen Geistes in der Fülle der Zeit ist darin enthalten, dass der Sohn seit seiner Inkarnation, der mit dem Geist des Vaters gesalbte ist, Jesus ist der Christus, der Messias. Das ganze zweite Kapitel des Glaubensbekenntnisses ist in diesem Licht zu lesen. Das ganze Werk Christi ist gemeinsame Sendung des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier wird nur das erwähnt, was die Verheißung des Heiligen Geistes durch Jesus und seine Spendung durch den verherrlichten Herrn betrifft.
Vielleicht gerade in diesem Punkt zu einem kleinen Fremdwort, das uns andernorts auch schon begegnet ist. Die Inkarnation ist die Menschwerdung oder wörtlich Fleischwerdung. Caro Carnis ist das Fleisch, eben, aber das Fleisch nicht nur einfach als ein Stück eines Menschen, sondern eben der ganze Mensch auch in seiner Leiblichkeit. Das heißt eben, Jesus ist Mensch geworden, hat eine menschliche Natur, einen Leib, eben Fleisch, angenommen, so wie wir auch beim Johannes lesen und im Engel des Herrn beten. Und das Wort ist Fleisch geworden. Und eben seit dieser Menschwerdung ist Jesus der Gesalbte, das heißt der, auf dem der Heilige Geist ruht. In diesem Kapitel, jetzt geht es nicht um das, was wir schon früher immer gesehen hatten, auch eben diese gemeinsame Sendung des Sohnes und des Heiligen Geistes, sondern hier geht es in diesem Unterpunkt vor allem darum, wie Jesus den Heiligen Geist verheißt, also verspricht, und wie er ihn dann auch wirklich sendet, weil er eben Christus, Messias heißt, der Gesalbte heißt, der, der eben ganz mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, wo, wie wir das auch bei der Salbung gesehen haben, einem Namen, einem Titel für den Heiligen Geist, eben die Salbung, so wie das Salböl auf der Haut ist, innigst eins wird eigentlich mit unserer Haut, wenn wir uns auch einsalben, aber dennoch etwas anderes ist als unser Leib, als unsere Haut, so ist eben auch der Heilige Geist ganz eins mit Christus, mit dem Gesalbten, mit dem Messias auf Hebräisch, aber dennoch ist er eine andere göttliche Person. Beide sind Gott, wie der Vater Gott ist, aber es sind eben drei göttliche Personen, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Gehen wir weiter im nächsten Punkt, 728. Solange Jesus selbst nicht durch seinen Tod und seine Auferstehung verherrlicht ist, offenbart er den Heiligen Geist nicht voll und ganz. Er spielt jedoch selbst in seiner an die Menge gerichteten Lehre nach und nach auf ihn an, wenn er offenbart, dass sein Fleisch zur Nahrung für das Leben der Welt werden kann. Er deutet sein Wirken aus dem Nikodemus, der samaritischen Frau und dem Teilnehmer am Laubhüttenfest an. In Zusammenhang mit dem Gebet und dem Zeugnis, das sie abzulegen haben werden, spricht er zu seinen Jüngern offen vom Heiligen Geist.
Es heißt hier, dass Jesus vor seinem Tod und seiner Auferstehung den Heiligen Geist noch nicht voll und ganz offenbart. Wir können uns fragen, ja, warum spricht denn Jesus vor seinem Tod nicht ganz offen über den Heiligen Geist? Er ist ja das Wort des Vaters, wie wir auch im Konzilstexten lesen, spricht der Vater sich in Christus ganz aus, aber dennoch eben spricht Jesus nicht viel über den Heiligen Geist. Das ist deshalb, weil die Jünger zuerst einmal verstehen müssen, was Sterben und Auferstehen bedeutet. Wenn wir an die Verklärung Christi denken, wo sie vom Berg wieder heruntersteigen, dann sehen wir, dass die Apostel Mühe hatten, das zu verstehen. Es heißt dort eben, dass sie, nachdem Jesus gesagt hat, sie sollen das niemandem sagen, bevor er nicht auferstanden sei, was sie da erlebt haben, sehen wir, dass sie sich dann fragen, was das denn heißt, auferstehen, was auferstehen bedeutet. Das heißt, sie haben das nicht gut verstanden. Und so können wir eben auch begreifen, dass wenn sie zuerst noch nicht einmal Tod und Auferstehung Christi verstanden haben, dass es dann eben noch viel, viel schwieriger gewesen wäre, wenn Jesus jetzt schon vom Heiligen Geist als dritte göttliche Person spricht. Das heißt, Jesus geht eben Schritt für Schritt erst nach dem Tod und der Auferstehung, nachdem dass sie das eben auch dann leibhaftig miterlebt haben, nachdem dass sie das dann endlich auch eben begriffen haben, nachher offenbart er ihnen auch schon den Heiligen Geist. Das heißt, Jesus geht auch mit uns Schritt für Schritt. Er nimmt uns an der Hand, er fördert uns, er führt uns, aber er überfordert uns nicht, sondern er möchte uns nur fördern und fordern. Aber dennoch deutet er schon den Heiligen Geist an. Es ist nicht so, dass er einfach das alles verschweigen würde. Und es hat hier viele auch eben Fußnoten, Andeutungen, wo Jesus den Heiligen Geist schon erwähnt. Eine Stelle ist bei Johannes im 6. Kapitel gegen Ende, nachdem Jesus die Eucharistie erklärt hat, was die Eucharistie ist, dass eben dieses Brot, dieses lebendige Brot, er selber ist, dass es eben nicht mehr Brot, sondern Leib und Blut von ihm ist, dass es eben wahre Speise und wahrer Trank ist. Und dann eben viele Jünger daran Anstoß und sagen, was er sagt, ist unerträglich. Wer kann das schon anhören? Jesus erkennt das und sagt, ja, daran nehmt ihr Anstoß. Und er sagt eben auch, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. Deshalb können wir auch umso mehr verstehen, die ursprüngliche Reihenfolge eigentlich des Empfangs der drei sogenannten Initiationssakramente, also die drei Sakramente, die uns eingliedern, einführen ins christliche Leben, Taufe, Firmung, Eucharistie. Am schönsten eben auch, wenn der Bischof in der Osternacht jemanden tauft, dann stimmt eben diese Reihenfolge auch. Oder auch wenn ein Priester das bei einem Erwachsenen tut, zuerst wird jemand getauft, dann gefirmt und dann empfängt er die erste heilige Kommunion, weil es eben eigentlich den Heiligen Geist braucht. Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt nichts, weil es den Heiligen Geist braucht, weil er die dritte göttliche Person ist, die uns erhält, damit wir eben auch die Eucharistie verstehen können. Die Ostkirche hat diese ursprüngliche Reihenfolge bis heute noch eingehalten. Dort werden auch Säuglinge zuerst getauft, dann sofort gefirmt und empfangen auch die erste heilige Kommunion unter der Gestalt des konsekrierten Weines. Dann sind noch andere Bibelstellen eben angegeben. Das heißt, er deutet sein Wirken auch dem Nikodemus. Dieses Gespräch mit diesem Schriftgelehrten, mit dem Nikodemus, auch wiederum im Johannesevangelium. Fast alle Stellen hier, die angegeben sind, sind im Johannesevangelium. Als der eben auch schreibt beim Tode Christi, dass Jesus den Heiligen Geist, den Geist übergeben hat, den Geist gesandt hat. Nun eben bei Nikodemus, bei diesem Gespräch sagt Jesus im 3. Kapitel des Johannesevangeliums ab dem 5. Vers, Amen, Amen, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aber aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Und eben, er sagt, jeder, der dann neu geboren werden wird im Wasser und im Heiligen Geist, der eben hat dieses Leben Gottes. Eben dieses Leben Gottes, das wir in der Taufe, den Heiligen Geist, den wir schon in der Taufe auch bekommen haben und ihn in Fülle im Sakrament der Firmung bekommen. Dann spricht er auch mit der samaritischen Frau im vierten Kapitel des Johannesevangeliums, dieses lange Gespräch am Jakobsbrunnen, und sagt ihr, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht, eben die Gabe Gottes schlechthin ist der Heilige Geist, wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten, und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben, auch wiederum ein Bild des Heiligen Geistes. Und er sagt dann, die Stunde kommt und sie ist schon da, zu der die wahren Beter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit. Denn so will der Vater angebetet werden. Gott ist Geist. Und alle, die ihn anbeten müssen, im Geist und in der Wahrheit anbeten. Also eben auch ein weiteres Thema, könnte man sagen, nach der Eucharistie, nach der Taufe, das Gebet, dass wir eben im Geist und in der Wahrheit, also man könnte auch sagen, im Heiligen Geist und in Christus, der die Wahrheit ist, den Vater anbeten. Und dann hat es hier auch nochmals eine Stelle, wo Jesus zu den Teilnehmern am Laubhüttenfest, also dem späteren Pfingstfest, dann spricht bei Johannes im 7. Kapitel ab dem 37. Vers, wo es heißt, am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief, wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Und dann, wie es auch im Katechismus sehr schön erklärt wird, eben ist dieses lebendige Wasser ein Bild für den Heiligen Geist. Wie es weiter beim Johannesevangelium heißt, damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Und die Verherrlichung im Johannesevangelium ist eben die Kreuzigung, dort, wo er seinen Geist übergibt, wo er seinen Geist schenkt, wo eben aus seiner Seite Blut und Wasser hervorströmen, dieses lebendige Wasser der Taufe und das Blut der Eucharistie, die Sakramente, die uns das Leben Gottes spenden, den Heiligen Geist, den Anteil am Geist Gottes, am lebendigen Geist, am Leben Gottes schenken. Interessant ist aber auch, da spricht er zu den Menschen. Er deutet den Heiligen Geist an, eben so viel, dass sie verstehen können, gemäß ihrem Fassungsvermögen. Mit seinen Jüngern jedoch spricht er offen über den Heiligen Geist, so wie er auch ja den Menschen, wie es heißt, alles nur in Gleichnissen erklärt, eben gemäß ihrem Fassungsvermögen, dass wir das, was Gott uns schenkt, eben auch zu erfassen und fassen vermögen. Aber mit den Jüngern erklärt er auch die Gleichnisse, wenn sie alleine mit ihm sind, eben ganz klar. Und er spricht über den Heiligen Geist im Zusammenhang mit dem Gebet und sagt bei Lukas im 11. Kapitel, wenn nun schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gebt, was gut ist, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn bitten. Also man könnte sagen, er lädt die Jünger ein, den Vater zu bitten, Vertrauen zu haben, dass ihnen nichts fehlen wird, dass es ihnen an nichts mangeln wird, dass Gott, der Vater, bestimmt ihnen den Heiligen Geist senden wird, wenn sie darum bitten, damit er sie stärken kann, damit er sie eben begleiten kann in ihrem Apostolat. Dann auch eben auch im Zusammenhang mit dem Apostolat, mit dem Zeugnis, bei Matthäus 10, 19, wenn man euch vor Gericht stellt, macht euch keine Sorgen, wie und was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde eingegeben, was ihr sagen sollt. Nicht ihr werdet dann reden, sondern der Geist eures Vaters wird durch euch reden. Das bedeutet eben, der Heilige Geist ist der Beistand, der Paraklet, der Advocatus, der Herbeigerufene, der Anwalt, der für uns eintritt. Er nimmt sich unserer Schwäche an und diese Schwäche, das merken auch wir, nicht nur die Apostel, ist vor allem oftmals im Gebet und in der Bedrängnis im Zeugnis. Wenn wir beten sollen, dann fällt uns das oftmals schwer, einerseits einfach die Zeit auch, uns zu nehmen oder zu rauben, zu stehlen, möglichst eben Orte des Gebetes in unserem Tagesablauf zu finden oder auch zu schaffen. Und dann, wenn wir uns Zeit genommen haben, ist es oftmals auch so, dass wir kämpfen müssen, dass unsere Aufmerksamkeit wirklich bei Jesus ist, dass wir gegen alle Zerstreuungen gut ankämpfen, indem wir ihnen keine große Aufmerksamkeit schenken. Und dann auch in unserem Alltag, in unserem alltäglichen Leben, wenn wir für Jesus Zeugnis ablegen sollen, merken wir oftmals auch, alleine können wir nicht viel ausrichten, alleine sind wir schwach, das, was wir vermögen, ist sehr wenig. Der Heilige Geist muss uns beistehen, muss unserem Zeugnis eben Kraft verleihen, dass die Herzen der Menschen zu Gott geführt werden. Aber wir sind gewiss, Jesus hat den Heiligen Geist nicht nur verheißen, er hat ihn wirklich auch gesandt, auch in unsere Herzen gesandt.
Gehen wir weiter mit dem nächsten Punkt, 729. Erst als die Stunde seiner Verherrlichung gekommen ist, verheißt Jesus das Kommen des Heiligen Geistes. Denn in seinem Tod und in seiner Auferstehung wird er die an die Väter ergangene Verheißung in Erfüllung gehen. Der Geist der Wahrheit, der andere Paraklet, wird auf das Gebet Jesu hin vom Vater gegeben werden. Er wird im Namen Jesu vom Vater gesandt werden. Jesus wird ihn vom Vater hier senden, denn er ist vom Vater ausgegangen. Der Heilige Geist wird kommen, wir werden ihn erkennen, er wird für immer bei uns sein. Er wird uns unterweisen und an alles erinnern, was Christus uns gesagt hat und für ihn Zeugnis ablegen. Er wird uns der ganzen Wahrheit entgegenführen und Christus verherrlichen. Die Welt wird er der Sünde, der Gerechtigkeit und des Gerichtes überführen.
Die Stunde der Verherrlichung Christi kommt, wie es hier heißt, die Stunde der Verherrlichung, wie wir schon vorher kurz angetönt haben, ist sein Tod und seine Auferstehung. Jetzt verheißt, verspricht Jesus den Heiligen Geist, dann wird er ihn dann senden. Eben jetzt vor seinem Tod, vor seiner Auferstehung verspricht er den Heiligen Geist und dann wird er ihn dann auch senden. Nicht schon erst an Pfingsten, sondern eben schon auch am Ostersonntag. Denn wenn wir die Evangelien wiederum bei Johannes anschauen vom Ostersonntag, wo Jesus auferstanden ist, am Abend seinen Jüngern erscheint, dann haucht er sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist, denen ihr die Sünden vergebt, dem werden sie vergeben sein, wem ihr die Vergebung verweigert, dem ist sie verweigert. An Pfingsten dann eben sendet Jesus den Heiligen Geist über die ganze Kirche aus. Jesus bittet auch den Vater, dass er ihnen den anderen Beistand, den Parakleten, schenken möge. Eben Paraklet vom Griechischen heißt wörtlich herbeigerufener, eben der Advocatus. Advokat heißt eben auch nochmals auf Lateinisch herbeigerufener. Das ist eben oftmals, wird das mit Beistand oder Anwalt übersetzt. Anwalt, Rechtsanwalt tönt ein bisschen spröde, aber es geht eben auch darum, er muss uns im Kampf beistehen, er muss uns helfen in all unseren Schwachheiten. Dann in diesem Punkt sind sehr viele Zitate aus der Heiligen Schrift. Und wir wollen die ein bisschen so, auf Schweizerdeutsch sagt man ausbeinle, das heißt ein bisschen so, ein bisschen genauer, nicht zerstückeln, aber schauen, von woher sie kommen. Der erste Punkt ist im 14. Kapitel des Johannesevangeliums bei Vers 15, eben dass er den anderen Beistand senden wird. Jesus sagt dort: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand schenken, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und ihn nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Das heißt, der Heilige Geist wohnt also in uns, wenn wir die Gebote Gottes halten. Das heißt, die Welt kann ihn nicht empfangen, weil sie gegen Gott ist, Jesus nicht liebt und seine Gebote nicht hält. Das bedeutet eben, wir sollen wirklich eine große Liebe zum Wort Gottes, zu den Geboten Gottes haben, damit der Heilige Geist auch uns erleuchten kann, damit der Beistand eben auch uns beistehen können. Dann so ein bisschen der nächste Satz hier auch, der heißt: Der Heilige Geist wird im Namen Jesu vom Vater gesandt werden. Er wird uns unterweisen und an alles erinnern, was Christus uns gesagt hat. Er wird uns der ganzen Wahrheit entgegenführen. Das ist wiederum, es ist eben praktisch alles bei Johannes in den Kapiteln 14 bis 16 ungefähr. Das ist bei Johannes 14, 26. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich zu euch gesagt habe. Und ein bisschen weiter bei 16, 12. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit führen. Also der Heilige Geist muss uns an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Das heißt, er ist so etwas wie das Gedächtnis der Kirche. Gedächtnis nicht nur in dem Sinn, dass er uns an das erinnert, was Jesus gesagt hat, sondern vor allem auch, dass er eben, wie es heißt, auch in der Heiligen Messe, wo wir das Gedächtnis Christi feiern, das heißt nicht, dass wir einfach an Jesus denken, sondern dass das gegenwärtig wird, dass er erneuert, dass er das neu gegenwärtig setzt, was Jesus für uns getan hat, dass eben das Opfer Christi am Kreuz wieder gegenwärtig wird, oder bei den anderen Sakramenten, dass eben das gegenwärtig wird, was Jesus getan hat für uns in der Sündenvergebung, eben im Empfang des Heiligen Geistes, bei der Firmung, bei der Krankensalbung, seine Kraft, seine Stärke. Das heißt eben, er muss uns in die ganze Wahrheit führen, nicht, dass Jesus uns nicht alles gesagt hätte, die ganze Wahrheit irgendwie vorenthalten hätte, aber der Heilige Geist hilft uns, immer tiefer einzudringen in die ewigen, gleichbleibenden Wahrheiten des Glaubens, immer mehr verstehen. Es ist vielleicht ein bisschen so, wie wenn wir eine Person kennen und diese Person immer tiefer kennen. Die Person ändert sich nicht, die Person ist immer dieselbe. Aber wenn wir immer mehr entdecken, wie gern uns diese Person hat, was sie alles für uns getan hat, dann weckt sie in uns die Liebe. Dann entdecken wir, wie wunderbar jemand ist. Eben, und haben sie noch viel, viel gerne, schließen sie noch viel mehr in unser Herz hinein. So muss auch der Heilige Geist uns die Wahrheiten des Glaubens, Christus, das Heil und so weiter immer mehr erschließen, immer mehr lebendig machen, immer neu gegenwärtig setzen. Eben in diesem Sinn Gedächtnis sein, eben wieder erneuern, uns immer tiefer einführen in diese Wahrheiten des Glaubens. Dann auch sendet Christus den Heiligen Geist vom Vater aus, wie es hier heißt. Der Heilige Geist wird Zeugnis für Christus ablegen. Das sagt Jesus im Johannes Kapitel 15, 26. Wenn aber der Beistand kommt, den ich euch vom Vater aus senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, dann wird er Zeugnis für mich ablegen. Und dieses Zeugnis, das der Heilige Geist für Christus ablegt, das beginnt schon bei der Taufe Christi. Dort bezeugt er, dass der Heilige Geist auf Christus ruht, dass eben der Vater an ihm Wohlgefallen hat. Und so können auch wir sagen, der Heilige Geist legt eben auch bei uns Zeugnis ab, auch bei unserer Taufe, dass wir geliebte Kinder Gottes sind. Dann heißt es weiter, der Heilige Geist wird kommen. Das ist aus Johannes 16, 7. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe. Denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Das heißt eben, der Heilige Geist wird kommen. Das bedeutet für uns wiederum, dass Jesus den Heiligen Geist nicht nur einfach verheißen hat, versprochen hat und wir müssen immer noch auf ihn warten, sondern er hat ihn auch wirklich gesandt. Er hat ihn den Aposteln am Ostertag wirklich geschenkt. Er hat ihn der ganzen Kirche an Pfingsten wirklich geschenkt. Das heißt eben, er ist wirklich bei uns, wirklich bei der Kirche und er wirkt auch wirklich in der Kirche. Und wenn wir gerade auch sehen, wie er heute eben auch in seiner Kirche wirkt, dann ist das eben auch sehr tröstend, wenn wir sehen, eben wie zum Beispiel der Heilige Geist uns Johannes Paul II. Und Benedikt XVI. Auch eben als wunderbare, gute Päpste geschenkt hat, dass er eben so die Kirche wirklich, wirklich begleitet und führt, dann dürfen wir gewiss sein, ja, der Heilige Geist wirkt auch heute noch in der Kirche, wirkt auch heute noch das Heil. Das merken wir ja auch, wenn wir beten, wenn wir mit der Kirche leben, wenn wir die Sakramente empfangen, dass er auch in unseren Herzen wirkt, dass er uns wirklich die Vergebung der Sünden bringt in der Beichte, dass er wirklich Brot und Wein in der Heiligen Messe wandelt, in Leib und Blut Christi, dass wir so wirklich eins werden können, ganz mit Jesus. Und dann noch schlussendlich in dem letzten Satz, wo es heißt, der Heilige Geist wird die Welt der Sünde, der Gerechtigkeit und des Gerichtes überführen. Das ist erklärt, was das bedeutet bei Johannes 16, 8 bis 15. Da sagt Jesus, und wenn er kommt, wird er die Welt überführen und aufdecken, was Sünde, Gerechtigkeit und Gericht ist. Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Gericht, dass der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Also eben Sünde, dass sie nicht an mich glauben, da sehen wir auch, wenn Jesus von der Sünde gegen den Heiligen Geist spricht, ist das nicht eine bestimmte Sünde, irgendein Fluch gegen den Heiligen Geist, sondern es heißt nicht glauben, eben Sünde, dass sie nicht an mich glauben, Sünde. Diese Sünde gegen den Heiligen Geist bedeutet nicht glauben, dass das Wirken Jesu wirklich das Wirken des Heiligen Geistes ist. Also Jesus nicht als Retter, als Heiland, als der, der das Heil, den Heiligen Geist bringt, annehmen. Und wenn wir Jesus nicht annehmen, dann kann er uns eben nicht helfen. Deshalb sagt Jesus, diese Sünde kann nicht vergeben werden, weil nicht in sich, weil Gottes Barmherzigkeit beschränkt wäre, sondern weil wir der Barmherzigkeit Grenzen setzen, weil wir uns weigern, an Jesus zu glauben, in ihm den Heiland und Retter zu sehen, weil wir nicht glauben, dass der Heilige Geist in ihm wirkt. Und so können wir eben das Wirken Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes nicht annehmen. So können wir auch uns fragen, wenn wir jetzt all diese vielen Bibelstellen da lesen und anschauen, ja, auf welcher Seite stehen denn eigentlich wir? Sind wir wirklich auf der Seite des Heiligen Geistes? Das heißt, wirken wir wirklich mit dem Heiligen Geist mit? Übergeben wir unser Leben auch wirklich ganz in die Hände des Heiligen Geistes? Oder möchten wir, wie wir so oft sagen, nicht unser Leben selber in die Hand nehmen und eben von unserem Geist aus alles steuern und alles beurteilen? Wir sollen dann daran denken, unser Geist ist nur klein, der Heilige Geist ist viel größer und es ist viel schöner und viel besser, wenn wir uns dem Geist Christi, dem Heiligen Geist, anvertrauen.
Schauen wir auf den Punkt 730. Für Jesus kommt nun seine Stunde. Als er durch seinen Tod den Tod besiegt, übergibt er seinen Geist in die Hände des Vaters. Und als er durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, spendet er sogleich den Geist, indem er seine Jünger anhaucht. Von dieser Stunde an wird die Sendung Christi und des Geistes zur Sendung der Kirche. Zitat: Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich, aus dem Johannesevangelium.
Das haben wir schon vorhin auch ein bisschen eigentlich schon ziemlich besprochen oder angedeutet. Eben für Jesus kommt nun seine Stunde, das heißt eben die Stunde, in der er verherrlicht wird, in dem er gekreuzigt wird und, wie wir eben auch schon ein paar Mal gesagt haben heute, durch seinen Tod besiegt er den Tod und übergibt er seinen Geist in die Hände des Vaters, übergibt er eben den Geist nicht nur dem Vater, sondern er spendet auch den Heiligen Geist oder eben er gibt schon das Angeld, das Unterpfand des Heiligen Geistes. Und dann eben, als er auferweckt wird, als er aufersteht, spendet er wirklich den Heiligen Geist. Eben, er verheißt ihn nicht nur, sondern er spendet ihn, indem er seine Jünger anhaucht, wie wir auch schon vorhin erwähnt haben. Und dann, sehr schön, eben die Sendung Christi und die Sendung des Heiligen Geistes ist die Sendung der Kirche. Das heißt, die Kirche hat nicht eine Sendung, die noch speziell wäre, eine eigene Sendung, die mit Christus und dem Heiligen Geist nichts zu tun hätten, sondern die Sendung der Kirche ist die Sendung Christi oder anders gesagt, die Sendung Christi und des Heiligen Geistes verwirklicht sich in der Kirche. Deshalb sagt Jesus eben, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ihr seid quasi meine Verlängerung, die Verlängerung meiner Sendung, ihr führt meine Sendung fort. Oder er sagt den Aposteln, ja auch wer euch hört, der hört mich. Das bedeutet, Jesus führt seine Sendung durch die Sendung seiner Kirche weiter. Er übergibt die Sendung, die er den Auftrag, den er vom Vater empfangen hat, übergibt er seiner Kirche. Deshalb sagt auch der heilige Paulus in seinen Briefen, dass die Kirche der Leib Christi ist, der lebendige Leib, eben mit vielen Gliedern, die Sendung Christi weiterführen. Jesus ist das Haupt, der Leib aber ist die Kirche, wie er sagt. Und so kann man eben die Sendung des Heiligen Geistes und die Sendung Christi nicht von der Sendung der Kirche trennen, wie man auch die Kirche nicht von Jesus trennen kann. So dürfen wir eben auch glücklich sein, dass auch wir in diese Sendung eingebunden sind. Jesus sagt auch zu uns, nicht nur zu den Aposteln, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Jeder dort, wo er ist, jeder gemäß seiner Aufgabe, gemäß seiner Berufung. Aber wir alle sind berufen, die Sendung Christi je nach unserer Art weiterzuführen, Christus den Menschen zu schenken, die Menschen zu Christus zu führen. Und das sollen wir tun im Heiligen Geist, weil er eben uns helfen muss in dieser Sendung, in diesem Zeugnis geben für Jesus.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben eingeschaltet beim Katechismus, heute mit Pfarrer Andreas Fuchs aus Wetzikon in der Schweiz. Wir befinden uns im dritten Kapitel des Glaubensbekenntnisses des Katechismus, und zwar auf Seite 222. Als nächstes Zwischenkapitel, das fünfte Zwischenkapitel wird überschrieben mit der Geist und die Kirche in den letzten Zeiten. Und die erste Unterüberschrift ist Pfingsten. Wir hören deswegen im Punkt 731 Folgendes. Am Pfingsttag, am Ende der sieben Osterwochen, vollendet sich das Pascha Christi in der Ausgießung des Heiligen Geistes. Dieser wird als göttliche Person offenbar, gegeben und mitgeteilt. Christus, der Herr, spendet den Geist in Überfülle.
Ja, nachdem wir eben zuerst in den letzten beiden großen Kapiteln ein bisschen gesehen haben, so der Geist im Alten Testament, der Geist im Neuen Testament, kommen wir jetzt eigentlich der Heilige Geist eben in den letzten Zeiten, das heißt ab Pfingsten, wo er auf die ganze Kirche ausgebreitet und gesandt wurde, eben auch bis zu uns. Eben man könnte sagen, jetzt endlich kommen wir zum Hauptakteur, oder jetzt endlich kommen wir zum Heiligen Geist, wie er so richtig gesandt wird. Nun, am Pfingsttag wird eben er ausgegossen. Wir haben früher schon gesehen, dass der Heilige Geist zwar ja schon immer am Werk war, schon auch in der Schöpfung, aber jetzt wird er an Pfingsten als göttliche Person offenbart. Das heißt, er ist also nicht einfach irgendetwas oder irgendwer, sondern er ist die dritte göttliche Person. Das heißt, er ist Gott selbst. Also er ist nicht einfach irgendwie so, eben weil er unser Beistand, unser Helfer ist, so ein besserer oder ein größerer Heiliger, sondern es ist Gott selbst. Wenn wir in der Firmung eben die Firmung empfangen, empfangen wir nicht einfach irgendetwas, sondern wir empfangen Gott selber. Wir empfangen Gott, den Heiligen Geist. Und vor allem, eben er wird an Pfingsten nicht nur einfach offenbart, einfach gezeigt, sondern er wird auch geschenkt. Und zwar nicht nur ein bisschen, wie es hier heißt, sondern Christus, der Herr, spendet den Geist in Überfülle. Das bedeutet für uns, dass wir, die wir in der Taufe und dann vor allem in der Firmung den Heiligen Geist empfangen haben, ihn eben auch nicht einfach nur ein bisschen empfangen haben, so gerade mal das Notwendigste, sondern dass wir ihn auch in Überfülle erhalten haben. Nun kann das natürlich bedeuten, dass vielleicht jemand traurig ist, dass er sagt, ja, wenn ich eine so große Überfülle des Heiligen Geistes habe, dann vermag ich ja gar nicht, alles aufzufangen. Aber sind wir nicht traurig darüber, dass wir den Heiligen Geist nie ganz fassen können, denn eben der Heilige Geist ist Gott und Gott ist für uns Menschen im Tiefsten nicht erfassbar, weil er eben Gott ist. Also wir können das Geheimnis Gottes nicht ausschöpfend erkennen, sondern wir können ihn nur als Menschen erkennen, mit unserer menschlichen Erkenntnis. Aber Gott ist eben noch viel mehr, als wir in unserer Kleinheit als Menschen erkennen können. Aber wir sollen nicht darüber traurig sein, sondern wir sollen glücklich sein, dass er uns immer wieder ganz neu fühlt, dass er eben, weil er die Überfülle ist, weil der Heilige Geist eben Gott selber ist, dass er uns bestimmt nicht im Stich lässt und sagt, so, jetzt ist's genug, jetzt hast du genug Gnaden bekommen, jetzt musst du selber schauen. Nein, er schenkt uns jeden Tag, er ist bereit, uns jeden Tag seine Gnaden zu schenken.
Wir gehen weiter und lesen. An diesem Tag wird die heiligste Dreifaltigkeit voll und ganz geoffenbart. Seit diesem Tag steht das von Christus angekündigte Reich allen offen, die an ihn glauben. Obwohl Menschen aus Fleisch und Blut, haben sie im Glauben schon Anteil an der Gemeinschaft der heiligsten Dreifaltigkeit. Durch sein unaufhörliches Kommen lässt der Heilige Geist die Welt in die letzten Zeiten, die Zeit der Kirche, eintreten. Das Reich Gottes wird schon als Erbe empfangen, ist aber noch nicht vollendet. Und es folgt ein Zitat aus der byzantinischen Liturgie, der Tropa der Pfingstvesper, der als Gesang nach der Kommunion in die Eucharistiefeier übernommen worden ist. Wir haben das wahre Licht geschaut, wir haben den himmlischen Geist erhalten, wir haben den wahren Glauben gefunden, wir beten die unteilbare Dreifaltigkeit an, denn sie hat uns errettet.
Ja, an Pfingsten, eben an diesem Tag der Sendung des Heiligen Geistes, wird die ganze Dreifaltigkeit offenbar. Also nicht nur der Vater, eben vor allem im Alten Testament, wo er sich zuerst einmal vor allem als ein Gott kundgetan hat, als gütiger, barmherziger, aber auch gerechter Vater, dann seinen Sohn gesandt hat, eben, dass die Apostel verstanden haben, es ist wirklich der Sohn Gottes, er ist Gott selber, Gott ist Mensch geworden und nun an Pfingsten wird eben die dritte göttliche Person, der ewige Liebesaustausch zwischen Vater und Sohn, die dritte göttliche Person, der Heilige Geist, offenbart. Wir Menschen sind zwar nur schwache Menschen, wie es hier heißt, obwohl Menschen aus Fleisch und Blut, haben wir im Glauben schon Anteil an der Gemeinschaft der heiligsten Dreifaltigkeit. Das heißt, wir dürfen in Gott leben und Gott lebt in uns. Das bedeutet für uns, dass Gott sich nicht einfach offenbart, um uns nur einige Mitteilungen zu machen, um unser Wissen ein bisschen zu öffnen, um etwas einfach eben etwas zu sagen, sondern er möchte bei uns, ja sogar in uns wohnen, in unseren Herzen. Eben er sagt, wer mein Wort hat und es befolgt, so spricht Jesus zu seinen Aposteln, der liebt mich und mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und bei ihm wohnen, bei ihm Wohnung nehmen, bei ihm beständig bleiben. Sind wir uns dessen wirklich bewusst? Das heißt, eben, was das auch bedeutet, Gott wohnt in unseren Herzen, Gott wird unser Gast. Oder anders auch gefragt, sind wir auch dazu bereit, ihn wirklich aufzunehmen, ihn wirklich in uns leben zu lassen, wirken zu lassen? Oder wir könnten uns auch fragen, ja, wo ist denn Gott bei mir? Ist er nur in meinem Verstand? Also eben hat er mir einfach nur etwas mitgeteilt, habe ich ein bisschen mein Wissen vermehrt, weiß ich viel über Gott, so wie viele Menschen auch sagen, ja, ich glaube schon, dass es irgendein höheres Wesen gibt. Das ist noch nicht besonders viel, das ist vernünftig. Wenn man die Vernunft richtig gebraucht, dann muss man zum Schluss kommen, ja, es gibt wirklich eben einen Gott, der alles erschaffen hat, aber das ist noch nicht lebendig, das ist nur in unserem Verstand. Oder lebt er eben wirklich in unseren Herzen? Lebt er wirklich in meinem Herzen, in meinem Leben? Kann er mir wirklich etwas sagen? Ist es eine lebendige Beziehung zu Gott? Eben kann der Heilige Geist wirklich aus dem Vollen schöpfen? In meinem Herzen hat er mein Herz ganz zur Verfügung, dass er all das eingießen kann, was Jesus gerne möchte, dass er alle seine Gnaden in mich eingießen kann, dass er eben freies Feld hat, könnte man auch sagen, dass er da wirken und werken kann, so wie er möchte. Leben wir, wie wir auch in der Liturgie jeweils beten, wirklich durch ihn und mit ihm und in ihm, leben wir wirklich durch den Heiligen Geist, vertrauen wir ihm unser Leben an, leben wir mit ihm, dass wir eben alles uns bemühen, wenigstens gelingen tut es uns ja oftmals dann vielleicht nicht so, aber dass wir wirklich den ernsthaften Willen haben, ja, ich möchte mit Gott leben, mit ihm den Tag verbringen und vor allem eben auch in ihm leben, in seiner Gnade sein, in seiner Liebe sein, damit Jesus und der Heilige Geist eben auch durch mich wirken können. Es gibt ein wunderbares Gebet, denk du in mir, o Jesus, wo man eben bittet, dass Jesus und eben der Heilige Geist auch, der Jesus in uns lebendig macht, dass er durch uns leben, sprechen, denken, wirken kann, dass eben allen die Liebe Gottes durch unser Leben offenbar wird. Wir müssen immer wieder, so merken wir, den Heiligen Geist bitten, dass er sich wirklich unserer Schwachheit, wie der heilige Paulus sagt, annimmt. Denn wenn wir das betrachten, merken wir sehr bald, es ist ein sehr großer, sehr hoher Anspruch, mit Gott zu leben, in Gott zu leben, immer seinen Willen zu tun. Denn wir haben ja auch noch einen Willen und der sträubt sich oftmals eben leider auch gegen den Willen Gottes. Wir haben unsere Bequemlichkeit, wir haben unsere Schwächen, unsere Begrenzungen, unsere Unzulänglichkeiten. Aber wir sollen ebenso wie die Mutter Gottes, die Braut des Heiligen Geistes uns auch zur Verfügung stellen, sagen, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mach mit mir, was du willst, mach aus mir, so wie der heilige Domenico Savio gesagt hat, mach aus mir ein schönes Gewand für den lieben Gott. Eben zu Don Bosco hat er gesagt, du bist der Schneider und ich bin der eben, der dieses Gewand empfangen soll. Mach einfach aus mir eben ein schönes Gewand aus für den lieben Gott. So wäre es schön, wenn auch wir das eigentlich zum Heiligen Geist bieten könnten. Mach aus mir eben ein schönes Gewand für den lieben Gott. Mach, dass Jesus wirklich in mir leben kann, beständig.
Also letztlich ist es doch so, dass doch der Heilige Geist eigentlich dann von uns eigentlich immer viel zu wenig angebetet wird. Wenn wir jetzt also immer weitergehen, ja auch in diesen Artikeln und in den Unterpunkten, ich glaube an den Heiligen Geist, und es immer klarer wird, was es eigentlich bedeutet und jetzt eben auch die heiligste Dreifaltigkeit, wie die eben halt in allen drei Personen sozusagen angebetet wird, da ist ja der Heilige Geist eigentlich dann doch oft, obwohl er so groß ist und so hilft und uns ständig hilft, aber eigentlich gar nicht uns im Bewusstsein so vertreten eigentlich.
Ja, irgendwie, der kommt meistens ein bisschen zu kurz. Eben einfach natürlich auch, weil wir uns unter dem Heiligen Geist auch nicht so viel vorstellen können. Es ist viel einfacher, sagen wir, oder für die meisten ist es viel einfacher, zu Jesus zu beten, weil wir von Jesus eigentlich auch ein Bild haben, weil er Mensch geworden ist, weil er eben greifbar, fassbar geworden ist, ist es halt einfach einfacher. Wir haben auch Bilder von ihm. Die Kirche hat das ja auch immer gesagt, weil Jesus ja wirklich auch Mensch geworden ist, darf man auch Bilder von ihm machen, darf man diese Bilder verehren. Wir beten ja nicht die Bilder an, das Holz oder das Papier, die Farbe, sondern wir beten den an, den diese Bilder darstellen, eben Jesus selber. Der Heilige Geist ist eben nicht so ganz fassbar. Er wirkt auch nicht mehr im Normalfall, nicht mehr so, wie er am Pfingsten gewirkt hat mit Erdbeben und Sturm und Feuerzungen, sondern er wirkt eben auch ganz fein im Herzen. Er stößt uns zum Guten an, er warnt uns vor dem Bösen, er gibt uns Kraft, wenn wir nicht mehr weiter wissen und so weiter. Vielfach bemerken wir auch das Wirken des Heiligen Geistes gar nicht so. Und deshalb wird er immer ein wenig vernachlässigt. Sicher, Gott ist einer. Es gibt nur ein Gott, aber in drei Personen. Das heißt, wenn wir Jesus anbeten, beten wir auch den Vater und den Heiligen Geist an. Also die Dreifaltigkeit gerät sich nicht in die Haare, ein bisschen salopp gesagt, wenn wir zu Jesus beten, dann kommt der Heilige Geist nicht zu kurz, weil eben es ist nur ein Gott, aber dennoch vielleicht einfach in unserem Bewusstsein ist oftmals wirklich die Person, die göttliche Person des Heiligen Geistes ein bisschen unterentwickelt, kommt der Heilige Geist schon oftmals ein wenig zu kurz.
Deswegen gibt es auch nur symbolhafte Bilder, also zum Beispiel die Geisttaube, die ja man kennt es gut aus dem Petersdom, eben halt irgendwo oberhalb des Altares irgendwo ja schwebt, sage ich mal, eben halt nur symbolhaft. Ich weiß, einfach eine abstrakte Sache ist, die wir eigentlich oft nicht fassen können.
Ja, also eben das Symbol der Taube, das gibt Gott ja selber, eben der Heilige Geist kommt bei der Taufe Jesu in Gestalt der Taube herab, aber der Heilige Geist ist keine Taube, im Unterschied zu Jesus eben. Jesus ist wirklich eben so, wie er war. Klar, wir haben kein Foto von ihm, aber er hat einen menschlichen, fassbaren Leib angenommen. Er hat gegessen, die Jünger durften ihn betasten. Er hat eben zu Thomas gesagt, hier sind meine Hände, hier ist meine Seite. Also man kann Jesus anfassen. Er ist eben viel besser fassbar. Der Heilige Geist erscheint unter der Gestalt der Taube. An Pfingsten erscheint er oder zeigt er sich, offenbart er sich eben als diese Feuerzungen. Und wir haben ja noch viel mehr eben diese Sinnbilder des Heiligen Geistes gesehen. Aber eben es sind Sinnbilder. Man kann nicht sagen, der Heilige Geist ist eine Feuerzunge, ist eine Taube. Aber er stellt sich so dar und er zeigt eben, wie er wirkt. Es ist ein bisschen so, wie eben, weil er die Liebe Gottes des Vaters und des Sohnes ist, die Liebe zwischen Vater und Sohn. Es ist wie in einer Familie, wenn man sagen müsste, ja, zeigt mir jetzt einmal die Liebe von meinem Vater und meiner Mutter. Wo ist jetzt diese Liebe? Die Liebe ist ganz klar, sie ist da, aber man kann sie in sich, die Liebe, nicht sehen. Man kann die Wirkungen der Liebe sehen, eben auch die Wirkungen des Heiligen Geistes sehen. Und eben auch in diesen Bildern, Sinnbildern der Taube, des Feuers, der Feuerzungen, ist eben das Wirken des Heiligen Geistes angedeutet, eben der uns Reden macht, der eben sanft und mild ist und so weiter. Aber in sich eben so, wie man die Liebe zwischen zwei Menschen irgendwie, man sieht es an den Wirkungen, aber die Liebe in sich ist sehr, sehr schwierig darzustellen. So eben auch der Heilige Geist ist die Liebe Gottes und deshalb auch ein bisschen schwieriger eben zu fassen.
Das fassen wir dann vielleicht im nächsten Mal, weil im nächsten Punkt, dass Gott die Liebe ist, eben halt ein Thema sein wird. Für heute kann ich mich an dieser Stelle nur bei Ihnen herzlich bedanken, Herr Pfarrer Fuchs, für diese Auslegung wieder des Katechismus. Ja, und uns immer wieder klarer zu machen und immer tiefer zu verstehen zu geben, was der Heilige Geist eben halt auch in der Dreifaltigkeit für uns bedeutet. Vielen herzlichen Dank.
Bitte, ist gern geschehen.
Diese Sendung können Sie noch einmal hören oder Sie können sich eine CD bestellen, und zwar bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. Sie können auch auf unsere Homepage gehen, www.horeb.org, sich dort die CD bestellen oder aber auch als Podcast diese Sendung herunterladen. Herr Pfarrer Fuchs, darf ich Sie zum Schluss der Sendung um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Ja, wir wollen die Mutter Gottes bitten, dass sie uns wie den Aposteln an Pfingsten auch den Heiligen Geist erfliehen möge, dass wir eben auch immer mehr eingeführt werden in diese Wirklichkeiten Gottes, dass wir immer mehr verstehen, wie der Heilige Geist auch in unserem Leben ist, wie er in unserem Leben eben auch wirkt und wie er uns führt zur immer tieferen Erkenntnis und immer größeren Liebe zu Jesus. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, der Braut des Heiligen Geistes, segne, behüte, begleite und führe euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vielen herzlichen Dank. Und auf Wiederhören sagt Ihnen allen Claudia Kundrun.